Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian, zitterst du als Vermieter schon?
ich zittere nie, ja. Ich bin ja in erster Linie Steuerberater und nicht Vermieter. Da geht es mir ja sehr gut. Haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, aus welchen Gründen. Aber wir können ja hier auch mal ein bisschen uns auf das Bild-Zeitungsniveau herunterlassen und sagen oder fragen, kommt jetzt der Steuerschock für Vermieter, ja? Da könnte was dran sein, finde ich zumindest.
Ja, also es gibt, ja, so sang- und klanglos wurde eine 7. Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen rausgebracht, ja, Anfang August. Und das ist erstmal ein Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums. Also alles, was wir hier besprechen, erstmal eine große Klammer, ist jetzt noch nicht geltendes Recht. Das ist erstmal ein Referentenentwurf, aber der hat es schon in sich, ja, hat also drei maßgebliche Punkte. Einerseits die Kaufpreisaufteilung, andererseits die Restnutzungsdauer, Gutachten und dann auch noch so ein bisschen, wie man ja betrieblich genutzte Grundstücke ja ansetzen kann. Aber lass uns mal da Schritt für Schritt durchgehen. Und vielleicht erstmal noch ein paar Basics machen. Es ist ja so, wenn man jetzt nehmen wir an, mal vermietet eine Wohnung. Das ist, denke ich mal, der häufigste Fall. Dann kauft man die Wohnung vielleicht ab von irgendjemand und dann muss man eine Kaufpreisaufteilung machen oder man sollte sie machen. Warum sollte man die machen? Da man nur das Gebäude und nicht den Grund und Boden abschreiben darf. Die Abschreibung ist meist, also zumindest wenn es vor 2023 fertiggestellt wurde und nach 1924 bei 2% pro Jahr des Gebäudewertes, beziehungsweise genauer gesagt der Anschaffungskosten des Gebäudes. Und dann kann man natürlich auf die Idee kommen, naja, ich will ja so viel wie möglich abschreiben, da hätte ich ja eigentlich gerne da so gut wie gar nichts auf den Grund und Boden, also da, wo das Gebäude draufsteht, geschrieben wird, sondern so viel wie möglich eben auf die Anschaffungskosten des Gebäudes, also das, was praktisch auf dem Grund und Boden steht. Jetzt ist es auch nicht so einfach, wenn man jetzt, keine Ahnung, in der Münchner Innenstadt oder auch hier im schönen Freiburg im Breisgau dann irgendwie 1 Euro auf den Grund und Boden schreibt und den Rest aufs Gebäude, da wird man Schwierigkeiten haben, jetzt auch schon, aber wenn man, sag ich mal, einigermaßen nachvollziehbar im Kaufvertrag, im Notariellen, eine Kaufpreisaufteilung macht, dann muss das, wenn es jetzt nicht komplett überzogen ist, grundsätzlich auch vom Finanzamt anerkannt werden. Das heißt, im Prinzip so eine Verschiebung auf den Gebäudewert, auf die Anschaffungskosten des Gebäudes, ist ganz attraktiv und wird auch genutzt. Also das ist, haben wir ja auch schon im Podcast gehabt, eigentlich so das Erste, wenn man eine Immobilie kauft, eigentlich schon bevor man sie erwirbt, erstmal kurz vorm Notartermin sich nochmal Gedanken machen und nochmal die Klauseln checken und dann auch eine Aufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude dann in den notariellen Kaufvertrag schreiben. Kann man dann zwar danach noch machen mit einem Gutachten, aber der sicherere Weg ist eigentlich schon beim Notarvertrag das drin zu haben und dann kann man es im Finanzamt einreichen. Und wie gesagt, wenn es jetzt nicht komplett weltfremd ist, wenn man jetzt nicht irgendwie 1 Euro draufschreibt, dann muss es auch anerkannt werden. Es gibt zwar eine Kaufpreisaufteilungshilfe vom Bundesfinanzministerium, die ist aber natürlich jetzt nicht unbedingt Vermieter, Vermieterin freundlich, sondern schaut natürlich auch so ein bisschen, dass der Staat da nicht zu schlecht wegkommt. Aber wie gesagt, hat man es im Kaufvertrag, ja, oder hat man so vielleicht sogar ein Gutachten, wenn man das versäumt hat im Kaufvertrag, dann muss das Finanzamt das grundsätzlich anerkennen. Gibt auch einige BFH-Urteile, wo das dann ja auch abgesegnet ist. Jetzt allerdings, Christian, soll es geändert werden. Jetzt soll man nicht mehr frei wählen können, wie man denn bei den Kaufpreisen die Aufteilung macht, sondern man soll an diese Arbeitshilfe vom Bundesfinanzministerium oder dann auf einen öffentlich bestellten Gutachter angewiesen sein.
Ja, genau. Also das ist eine kleine erste Verschärfung. Ja, auf den richtigen Hammer kommen wir dann eigentlich gleich noch. Und wie du es sagst, mit Immobilien kann man ja schon auch Steuern sparen, ja, also will das vielleicht nochmal vorwegnehmen, wenn man das jetzt alles befolgt, ja, und die Aufteilung richtig macht zwischen Grund und Boden und Gebäude, wenn man dann dieses Restnutzungswertgutachten vielleicht sich noch erstellen lässt, dass man relativ viel abschreiben kann, dann sind ja Immobilien ein richtiges Steuersparinstrument, kann man ja eigentlich sagen, ne? Weil du schaffst es dann vielleicht auf dem Papier mit der Immobilie einen Verlust zu erwirtschaften, weil du eben möglichst viel Abschreibung hast. Und vielleicht bist du aber beim Cashflow gesehen sogar positiv, erzielst also mit der Miete, die du bekommst und den Tilgungen, die du an die Bank leisten musst, vielleicht sogar einen kleinen Überschuss, da bleibt vielleicht was übrig. Und auf dem Papier schaffst du es trotzdem auch noch, einen Verlust zu zeigen, weil du eben von dem Kaufpreis des Gebäudes so viel immer schon jährlich abschreiben kannst, weil du beispielsweise, wo wir jetzt gerade sind, beim Kauf gut aufpasst und eine schlaue Aufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude machst oder später dafür sorgst, dass du das Gebäude viel schneller abschreiben kannst als über die vorgesehenen 50 Jahre. Und das ist natürlich für Immobilieninvestoren total wichtig, dass da auch ein Steuereffekt bei dem Vermieten von Immobilien erzielt werden kann, weil sich sonst vielleicht das Vermieten gar nicht mehr lohnt. Ja, ist ja jetzt mittlerweile auch ein streng regulierter Markt mit Mietpreisbremsen und verschiedensten Regelungen, die irgendwie nicht so spaßig sind, Heizung austauschen und so. Ich glaube, es sind viele Investoren einfach auch auf den Steuervorteil, was heißt angewiesen, aber sehen das als grundlegende Bedingung, überhaupt so ein Investment einzugehen. Aber du hast mich ja gefragt, was ist eigentlich jetzt los, ja? Was soll da jetzt geändert werden? Und es ist halt so, dass man sagt, naja, wenn man im Kaufvertrag vergessen hat, diese Aufteilung vorzunehmen oder sich da eben nicht mit dem Verkäufer einigen konnte, zu sagen, ja, ich kaufe dir die Immobilie ab für 1 Million Euro und wir regeln jetzt hier gleich mal im Kaufvertrag, dass davon 800.000 auf das Gebäude entfallen und 200.000 auf den Grund und Boden. Das wäre schlau beispielsweise, wenn man das macht. Wenn man das nicht macht, hat man halt im Kaufvertrag nur die 1 Million Euro stehen und sagt, die ganze Immobilie samt Grund und Boden und darauf stehendem Gebäude wird für 1 Million Euro verkauft. Dann steht man halt danach da und muss dann überlegen, ja gut, wie teile ich das jetzt eigentlich auf? Wie du schon sagst, da gibt es so eine schöne Excel-Tabelle vom Finanzamt, die Arbeitshilfe, ja, wird die auch schön genannt. Und da kann man dann alles eintragen zu der Immobilie, den Bodenrichtwert und so weiter und bekommt dann so ein Gefühl dafür, wie diese Aufteilung sein könnte. Oft ist das jetzt aber nicht so das beste Ergebnis, was man da erzielt. Da entfällt dann eben doch ein nennenswerter Teil auf den Grund und Boden, der eben nicht abschreibbar ist. Und daran stört man sich natürlich als Immobilieninvestor, weil man will möglichst viel abschreiben. Ne? Und da gibt es auch die berechtigte Kritik, dass da eben viel, vielleicht der tatsächliche Ertrag, den man mit der Immobilie erzielen kann, gar nicht so berücksichtigt wird. Und wenn man das dann aber wieder widerlegen will, hätte man halt bisher ein Gutachten erstellen lassen können von einem Sachverständigen. Da gibt es auch so eine DIN-Norm, ich glaube, die heißt 17024, wo man eben sagen kann, okay, da gibt es eine Vorschrift, nach der soll man eben solche Bewertungen vornehmen und dann hat man eine ausreichend gute Grundlage oder Schätzung, um eine Aufteilung zwischen Gebäude und Grund und Boden vorzunehmen. Und das kritisiert jetzt aber natürlich das Finanzamt, weil die sagen, wir sind ja gar nicht so in der Lage, das immer zu prüfen, ob diese Ergebnisse überhaupt richtig sind, die sich da ergeben nach diesem Sachverständigengutachten. Wenn wir hier sowas vorgelegt bekommen, dann wollen wir eigentlich schon, dass das von einem richtigen Gutachter ist, der möglichst öffentlich bestellt und vereidigt ist. Ja, also hier so ein, ja eben so nicht so ein Hinz- und Kunst-Gutachter, sondern einer, der eben richtig was zu sagen hat und seine Qualifikation nachgewiesen hat. Und das Entscheidende ist, dass er eben vorher die Immobilie auch besichtigt hat. Das sollen jetzt die neuen Bedingungen werden, damit so eine Kaufpreisaufteilung unabhängig vom Kaufvertrag anerkannt wird. Weiß nicht, sag mal deine Meinung dazu.
Ja, also ich glaube, das könnte rechtlich schwer werden, weil es gibt da einige BfH-Urteile, die schon sagen, man kann eben da frei wählen, ja, was man da für eine Methode anwendet. Und ja, also es ist ja bisher jetzt nicht völliger wilder Westen. Wir hatten eingangs das Beispiel, wenn man jetzt in Freiburg ein Haus kauft und macht dann 1 Euro auf den Grund und Boden und den Rest auf die Anschaffungskosten des Gebäudes, wird das jetzt auch schon nicht durchgehen. Ich bin mal gespannt, also wenn das jetzt so 1:1 durchgeht, zum 01.01.2026 soll das Ganze kommen. Es könnte aber durchaus sein, ja, dass wenn jetzt in 2026 noch offene Fälle sind, die nicht bearbeitet sind, ja, dass es eventuell auch schon, das ist noch ein bisschen unklar, ja, dass keine klaren irgendwie ja, Übergangsregelungen gibt, beziehungsweise man die Übergangsregelung nicht ordentlich rausgestellt hat. Es könnte also auch sein, dass man in 2026 beispielsweise noch Fälle von 2025 offen hat, die dann auch nach der neuen Rechtslage beurteilt werden. Also da ist meine erste Meinung erstmal einen klaren Cut. Also alles 2025 muss sicher sein. Ja. Dann bin ich jetzt da kein großer Freund davon, muss ich sagen, weil ich finde, dass es halt dann auch wieder zu Bürokratie führt. Man braucht so einen öffentlich bestellten Gutachter, der muss da hingurken, ja, aufs Land und irgendwie, was weiß ich, die Wohnung begutachten. Ob das so volkswirtschaftlich so sinnvoll ist, insbesondere jetzt, wo ja doch am Wohnungsmarkt ja eine gewisse Not ist, wo da doch einige auch Wohnungen suchen, die sie gerne mieten würden. Also ich bin da jetzt nicht, finde jetzt die Verschärfung da jetzt nicht so sonderlich toll. Die Frage ist ja, ob man dafür ein bisschen mehr Steuereinnahmen dann irgendwie den Immobilienmarkt unattraktiver machen möchte, gerade in der jetzigen Phase, wo doch viele Wohnungen in Deutschland fehlen. Also, meine Meinung, ich glaube, rechtlich sowieso schwer. Ja, da wird es einige Gerichtsverfahren dann auch geben und dann ist es ja oft so. Ich meine, so ein Restnutzungsdauergutachten kommen wir ja noch, aber auch bei der Kaufpreisaufteilung, da hat oft das oberste deutsche Gericht in Finanzangelegenheiten, der Bundesfinanzhof, den Steuerpflichtigen Recht gegeben und ich vermute jetzt mal, ohne in die Zukunft blicken zu können, aber dass das auch schwer werden könnte und vielleicht dann auch vom BFH, wenn das in dieser Form so kommen wird, nicht Bestand haben wird. Von dem her, also Punkt A, Übergangsfristen klar machen und Punkt B, vielleicht das Ganze nochmal überdenken und diese Aufteilung ja vielleicht doch so lassen, wie sie jetzt ist, auch im Hinblick, dass es vielleicht sowieso von den Gerichten kassiert werden wird.
Mhm. Ich meine, die Aufteilung ist ja dann auch Grundlage beispielsweise für zukünftige Sanierungen. Da gibt es ja diese 15%-Grenze, ja, die eben sagt, wenn du mehr als 15% vom Gebäudewert, also nicht vom gesamten Kaufpreis, sondern nur dem Wert des Gebäudes, in den ersten 3 Jahren sanierst und diese Grenze überschreitest, dann musst du alles, was du da in die Sanierung steckst und vielleicht eigentlich nur der Erhaltung des Gebäudes dient, darfst du nicht sofort steuerlich geltend machen, sondern musst es dann eben auch abschreiben. Also dann, da sieht man ja auch wieder, dass das ganz entscheidend ist, wie ist der erste Wert und die erste Aufteilung, ja, entfällt da viel auf das Gebäude, kann ich sogar ein bisschen mehr sanieren und habe vielleicht auch einen Anreiz mehr zu sanieren, ja, also ich glaube, es ganz so unproblematisch ist das eben auch nicht und ich glaube, wenn wir jetzt zum zweiten Punkt mal kommen mit dem Restnutzungswertgutachten, wird es, glaube ich, noch ein bisschen mehr deutlich, wie problematisch das Ganze vielleicht ist, vielleicht darf ich da nochmal anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe, ja, dass eben Immobilien ja auch ein Steuersparinstrument sein können und ich finde tatsächlich, das darf man gar nicht zu klein reden, weil wenn man jetzt hier so ein klassischer Bezieher von angestellten Einkünften ist, ja, also man ist angestellt, verdient vielleicht 100.000-200.000 Euro im Jahr, ist im Spitzensteuersatz und dann kommt man zum Steuerberater und sagt, ja, was kann ich denn noch machen, um Steuern zu sparen, ja, dann gibt es ja, wenn man ehrlich ist, für Angestellte jetzt nicht so ein großes Repertoire, was man da ziehen kann. Ne? Man kann irgendwas mit einer Altersvorsorge machen, Riester-Rente, Rürup-Rente, aber da würde ich natürlich immer von abraten. Oder man kann irgendwie so einen Investitionsabzugsbetrag bilden, wenn man sich mal selbstständig machen will. Das passt aber natürlich für viele auch nicht. Aber Immobilien kaufen, vielleicht ein bisschen sanieren und dann vermieten und dann, gerade wenn es etwas ältere Immobilien sind, mit diesem Restnutzungswertgutachten die Abschreibung erhöhen und damit in den Verlust kommen, das ist ja wirklich ein Riesenhebel, mit dem man seine Einkommensteuer total drücken kann. Also ja, ein richtig starkes Instrument, hier steuerlich etwas zu erreichen und dann eben in Kombination damit, dass man ja die Immobilie, wenn man sie vielleicht ein bisschen saniert hat oder der Wert auch gestiegen ist, weil es ja Inflation gibt, dass man die dann nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann und dann ist ja völlig egal, wie viel man abgeschrieben hat, weil den Gewinn, den man dann macht, der ist ja dann steuerfrei. Das ist wirklich eines der wenigen äußerst interessanten Hebel, finde ich. Also da bin ich schon äußerst begeistert. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass das besonders einschlägig ist, wenn man eben es schafft, die typische Nutzungsdauer eines Gebäudes, die ja bei 50 Jahren liegt, kommt drauf an, wie alt das Gebäude ist, aber so alles, was jetzt kein Neubau ist, und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das Jahr parat hast, ich glaube 1924 ist das ja, oder so.
Vor 1925, also bis zum 31.12.2024 fertiggestellt, ist es bei 2,5%, dann ab 1925 bei 2% und dann eben ab 2023, also bei den Neubauten, die seitdem fertiggestellt worden sind, ab dem Zeitpunkt dann 3%.
Mhm. Also 40, 50 und 33 Jahre wären dann die Laufzeiten.
Genau, genau. Außer man widerlegt.
Genau. Ja, und da gibt es ja gute Gründe für. Ich meine, das ist ja zum Beispiel, da siehst du ja schon, dass man sich ja 2023 hat man sich ja entschieden, gesetzgeberisch zu sagen, okay, Immobilien, die haben offensichtlich nur noch eine typische Nutzungsdauer von 33 Jahren, nicht mehr von 50 Jahren. Woran könnte das wohl liegen? Naja, es gibt ja schon einen technischen Fortschritt, auch bei Immobilien, ja, oder vielleicht auch verstärkte Auflagen Richtung Klimaschutz. Und da, wenn man sich so alte Immobilien anguckt, ich weiß nicht, wie das in Freiburg ist, hier im Osten, ja, wurde ja nach den 90ern viel investiert und saniert, da ist vielleicht auch schon vieles wieder in Ordnung, aber ich glaube, das ist auch nur die halbe Wahrheit. Also so irgendwie Immobilien, die das letzte Mal in den 90ern oder so saniert wurden, ich weiß nicht, ob die noch 50 Jahre halten, ich glaube eher nicht, ja. Und da gibt es ja viele Argumente, ne? Baumängel, Bauschäden, Feuchtigkeit, Schimmel, Statik, Wärmedämmung, Heizung und Elektroanlagen, das sind ja alles so Dinge, die sich ja eben viel schneller verbrauchen als in 50 Jahren. Also welche Heizung hält 50 Jahre, welche Elektroanlage hält 50 Jahre? Da, glaube ich, kann man Zweifel haben, ob das so der richtige Wert ist, die richtige Annahme mit den 50 Jahren. Ne? Und dann, das heißt, man trifft irgendwie auf eine gesetzgeberische Vorgabe von einer Nutzungsdauer von eben 50 Jahren, wo man eigentlich ganz klar sagen kann, naja, so richtig sachgemäß ist die eigentlich nicht oder realitätsnah, ist eher realitätsfern. Ne? Und da gibt es ja zum Glück dann den BfH, der eben auch schon immer wieder entschieden hat, ja, man kann diese im Gesetz vorgeschriebene typisierte Nutzungsdauer von den 50 Jahren, die kann man eben widerlegen, wie du es gerade schon gesagt hast, wenn man eben nachweist, dass die Immobilie, die man da hat, eine kürzere Nutzungsdauer hat. Aber das macht man natürlich nur, also wenn die bürokratischen Hürden zu hoch sind, das zu widerlegen, da frage ich mich, macht man es denn überhaupt noch? Wie ist es denn jetzt, Fabian? Ist es einfach, das zu widerlegen oder schwer?
Das kommt immer so ein bisschen aufs Finanzamt an, habe ich die Erfahrung gemacht. Also aktuell, es gibt ja, ja von diesen Restnutzungsdauergutachten auch mehrere BMF-Schreiben. Und aktuell ist es ja so, dass ein Sachverständige nach der DIN-Norm, ich glaube, das ist ISO IEC 17024 oder so, da bestellt werden muss, ist ja auch okay. Und dann wird das durchgewogen oder auch nicht. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es je nach Finanzamt so ein bisschen unterschiedlich ist. Während jetzt beispielsweise in Berlin da doch einiges durchgewunken wurde, was ich da mitbekommen habe, sind sie beispielsweise in München relativ streng, was die Restnutzungsdauergutachten angeht, liegt wahrscheinlich nicht nur an der Regionalität, sondern auch so ein bisschen am einzelnen Sachbearbeiter. Aber die Rechtslage ist im Prinzip klar, wenn diese Sachverständigen diese Voraussetzungen erfüllen, das Gutachten ordnungsgemäß gemacht wurde, dann auf eine kürzere Restnutzungsdauer kommt, beispielsweise statt irgendwie, keine Ahnung, 2% dann auf 3,5%, dann muss man das eigentlich auch vom Finanzamt durchgehen lassen. Oft wird es ja nicht durchgelassen, dann geht man vor das Finanzgericht und da gibt es auch einige Finanzgerichtsurteile, die dann für den Steuerpflichtigen ausgefallen sind. Also am Ende klappt es dann häufig doch. Aber was natürlich jetzt ist, durch diese neue Regelung, die kommen soll, dass selbst solche Sachverständige nach dieser DIN-ISO-Norm nicht mehr zugelassen werden sollen, sondern eben nur noch öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist, weil wenn du jetzt so einen Sachverständigen hast von so einer DIN-ISO-Norm, der diese ganzen Zertifizierungen hat, ich meine, der wird schon auch eine Ahnung von dem haben, was er da macht. Also ich finde das eigentlich Wahnsinn und da gibt es ja so praktisch diesen Punkt, dass sich das Finanzamt so von einer Vielzahl von unqualifizierten Gutachten schützen will. Allerdings muss ich auch sagen, also die die Regelungen sind ja jetzt schon also relativ hart. Man kann ja nicht mehr jeden Gutachter, jede Gutachterin da mit einbeziehen, sondern braucht ja jetzt schon diese ISO-Zertifizierung. Und dann soll es künftig eben nur noch mit öffentlich bestellten, vereinten Sachverständigen gehen. Jo, also, und dann ist ja auch die Frage, wie lange dauert dann sowas, wenn da die ganzen anderen Gutachter wegfallen? Ja, also, weiß ich nicht, ob die unqualifiziert sind, die anderen, ne? Aber gut.
Jetzt habe ich ja Glück, dass ich hier im Podcast mit einem Influencer spreche, der verstärkt Werbung gemacht hat für solche Dienstleister, die solche Restnutzungswertgutachten anbieten. Das hat ja vielleicht aus Sicht des Finanzamtes auch so ein bisschen dazu geführt, dass das ein bisschen inflationär genutzt wurde. Also ich habe es natürlich auch immer allen meinen Mandanten empfohlen. Ich glaube, so als Daumenregel konnte man sagen, wenn das Grundstück älter als 1980 rund war, dann gab es schon gute Chancen dafür, dass die Restnutzungsdauer niedriger war als die 50 Jahre. Wahrscheinlich auch realitätsnah, ja. Aber das haben dann tatsächlich sehr viele genutzt, denke ich. Unter anderem auch ein bisschen befeuert von Werbung, die dafür gemacht wurde. Und das ist ja so eine kleine Industrie sogar auch geworden. Ich habe da auch mal gelesen, dass da sogar Private Equity Investoren in solche Dienstleister eingestiegen sind. Wie ist denn da deine Meinung zu? Also
ja, es ist auf jeden Fall ein großer Markt, klar, weil es natürlich auch um viel Geld geht, weil wenn du dann irgendwie nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kannst und hast jetzt mal beispielsweise statt 2% Abschreibung 4%, mhm, ja, und kannst dann trotzdem nach Ablauf von 10 Jahren deine vermietete Immobilie steuerfrei verkaufen, dann kann sich das finanziell schon stark lohnen, deswegen sind solche Unternehmen auch gefragt. Und man muss auch fairerweise sagen, also ich habe mal ein Unternehmen beworben, will jetzt den Namen nicht nennen, aber es steht immer noch dahinter, die bieten sogar eine Geld-Zurück-Garantie an, weil die eben die Erfahrung gemacht haben, dass also spätestens beim Finanzgericht die Sachen dann durchgewunken werden, weil eigentlich die Rechtslage ist ja klar, ja, und auch die obersten Gerichtsentscheidungen sind relativ klar. Man hat eben nur den Punkt, klar, wenn es natürlich beim Finanzamt liegt, es wird nicht durchgewunken, dann steht man erstmal da und denkt, was ist denn hier los? Aber es gibt ja viele Finanzgerichtsurteile, die da dafür sprechen. Also ich habe eins im Kopf vom Finanzgericht Münster, da hat das Finanzamt das auch abgelehnt und dann am Ende wird dann vom Finanzgericht Münster entschieden, dass es halt eine Restnutzungsdauer von 23 statt 50 Jahren gibt. Also das war das über die doppelte der normalen AFA und dass das Gericht jetzt auch eben auch diese freie Wahl der Gutachtermethode, ja, dass man sich nämlich jeder sachverständigen Methode bedienen kann, da auch zugestimmt hat. Ja, also von dem her gibt es da gar nicht, keine Frage aktuell, ja, wenn man eben so eine Zertifizierung hat, ja, oder auch nicht hat, ja, das ist ja auch ganz interessant, das Finanzgericht Münster hat da auch klargestellt, dass die eben diesen BMF-Schreiben, wo eben diese Zertifizierung gefordert wird, ja, vom 22. Februar 2023, witzigerweise Geburtstag von meiner Oma, dass eben diese geforderte Zertifizierung ja keine rechtliche Grundlage hat, also das ist schon ganz interessant, ja, was da so entschieden wird. Also selbst wenn man, und jetzt der Anbieter, wird seinen Namen nicht nehmen, aber der hat sogar diese Zertifizierung, ja, und selbst die, die es nicht haben, die sind durchgewunken worden, aber es soll jetzt eben Schluss sein, diese DIN ISO ECT 17024 Zertifizierung, die soll wegfallen und wie gesagt, dann auch noch öffentlich bestellte Gutachter. Jo, jetzt schauen wir mal, was kommt.
Naja, und die sollen halt auch zwingend das Objekt besichtigt haben, persönlich. Das ist ja auch eine krasse Bedingung, ja. Das ist, ich meine, da kann man sich jetzt ein bisschen drüber wundern. Naja, gut, da ist da irgendein Gutachter, der irgendwas bescheinigt, obwohl der das Objekt nie gesehen hat. Ja, aber ich meine, gut, es gibt ja Fotos, es gibt Baujahre, es gibt Baustoffe, es gibt Bauausführungen. Da kann man ja trotzdem, glaube ich, ganz gut abwägen, ob das jetzt üblicherweise so und so lange hält und oder eben auch nicht, ja. Und also ich glaube, ganz so realitätsfern sind diese Gutachten eben tatsächlich nicht, ja. Ich halte das für völlig überzogen, da jetzt diese krasse Einschränkungen einzuziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was so ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen kostet. Also ich denke, das sind mehrere tausend Euro, ja, also mindestens 4.000-5.000 Euro. Ne? Und diese, nicht, dass ich jetzt da hier super Fan von diesen Anbietern bin, aber ich meine, am Ende, das läuft eben sehr effizient. Ne? Da kannst du ja auch vorher dein Objekt mal vorstellen und dann kriegst du schon so eine Einschätzung, das wird sich lohnen oder nicht. Ja, ich glaube, die Gutachten kosten 500 bis 2.000 Euro oder so. Also ist eigentlich im Rahmen und ich habe so den Eindruck, dass man eigentlich nur diese zusätzlichen Bedingungen jetzt schaffen will, um sich als, also so liest man das, also ich jetzt mal mit etwas böswilligen Interpretationsspielraum, so lese ich das auch aus dem Referentenentwurf daraus, dass es vor allem darum geht, das Finanzamt von der Arbeit abzuhalten, sich diese Gutachten durcharbeiten zu müssen und da eine eigene Meinung zu entwickeln, sondern eher zu sagen, ja, hier, das ist von dem Sachverständigen, der vereidigt und bestellt ist. Da muss ich gar nicht mich weiter mit beschäftigen. Entweder was da drin steht, glaube ich, oder nicht. Ne? Und darum geht es, glaube ich, so ein bisschen, dass man da eine Entlastung auf Seiten des Finanzamtes schaffen will. Aber ich weiß nicht, ob das okay ist, das dann so den Immobilieninvestoren aufzudrücken, diese Pflicht, ja.
Ja, und ich will mal jetzt eine Immobilie aus den 60er Jahren sehen, die nie saniert wurde und die noch entspannt dann 50 Jahre da hält. Also, und dann muss man ja auch sehen, du hast ja schon angesprochen, dann ab 2023 gibt es dann 3% AFA. Also irgendwie passt ja auch nicht so wirklich zusammen.
Ja. Ja. Ja, und ich glaube, alle wissen ja, dass die Anforderungen an Immobiliensanierungsgrade jetzt irgendwie ja auch durch öffentliche Regelungen auch immer weiter steigen. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass man die Immobilien so lassen kann. Im Gegenteil, man muss ja teilweise, das Heizungsgesetz ist ja immer noch nicht weg, ja, soweit ich weiß, gibt es ja immer noch, wo man dann eben gegebenenfalls gezwungen wird, die Energieart auszutauschen. Naja. Aber vielleicht, was ich auch noch meine, du hast gerade das Beispiel vorhin gesagt vom Finanzgericht Münster, statt 50 Jahre konnte man dann über 23 Jahre abschreiben, also mehr als das Doppelte der Abschreibung konnte man jährlich ansetzen, das heißt, das Objekt ist steuerlich natürlich doppelt so interessant eigentlich, ja, weil man natürlich viel eher die Mieteinnahmen verrechnen kann mit der Abschreibung oder vielleicht sogar einen Verlust erzielt, den man dann eben mit seinem Angestellten Einkünften oder seinem Honorar als Selbstständiger verrechnen kann. Also.
Ja, also insbesondere interessant, wenn man nach 10 Jahren eben steuerfrei dann verkauft, weil da fragt das Finanzamt dann, wenn es durchgegangen ist, auch nicht, wie viel hast du abgeschrieben, sondern der Verkauf ist trotzdem steuerfrei. Also kann ich mal transparent sagen, dass ich auch für Wohnungen da Restnutzungsdauergutachten gemacht und eingereicht habe.
Und wie ist Finanzamt Freiburg? Haben Sie dich mit Rückfragen konfrontiert oder sofort akzeptiert?
Sagen wir so, wir sind noch in der Klärung.
Okay, alles klar. Ja, falls sein Finanzamt zuhört, der Fabian ist äußerst streitlustig, ja, der muss sich nicht vor das Finanzgericht ziehen.
Ja, ich meine, ich ist jetzt mal ganz so, also ohne Wertung, ich meine natürlich, klar, habe ich da gerne, dass die Dinger durchgehen, aber andererseits ist es ja auch klar, ich verstehe manchmal auch die es hören ja auch einige Finanzamtsbeamte zu, also ich bin jetzt, wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht der Finanzamtsbasher, ja, sondern im Gegenteil, habe da viele positive Erfahrungen gemacht und dann ist ja die Frage, ja, eben, wenn jetzt das irgendwie abgelehnt wird, aber es hat die Gutachtenvoraussetzungen erfüllt, die aktuell gelten, ja gut, da musst du jetzt auch irgendwie, was weiß ich, kein Prophet sein, dass du halt weißt, irgendwann geht's dann doch durch. Jetzt sieht's natürlich, sagen wir, ab 2026 ein bisschen anders aus, aber ich glaube, so lange dürfte es dann nicht gehen, ja, bis wir das geklärt haben, hoffe ich zumindest. Ja. Das wäre mal spannend, ja. Vielleicht sitzt jetzt auch ein Finanzbeamter hier im Podcast und denkt,
den lassen wir zappeln.
Bis zum 1.1.2026, wenn es dann keine gescheite Übergangsregelung gibt, dann wird es rausgeschmissen. Ja, okay, mein Gott.
Aber ich meine, das wurde ja auch schon mehrfach versucht, diese Regelung einzuführen. Ja, auch von der Ampelregierung war das ja mal auf dem Zettel. Jetzt gibt es wieder einen Referentenentwurf. Man hat ja die Hoffnung, weil am Ende ist eine Steuererhöhung, ja, da muss man sich ja nichts vormachen. Dass man da vielleicht doch bei seinem Wort bleibt und das nicht durchsetzt hier, wenn es dann irgendwie zur Abstimmung kommt, ob das Gesetz denn beschlossen werden soll oder diese Änderung der Verordnungen. Können wir ja auch noch hoffen, dass die Regierung sich besinnt oder zerbricht, wer weiß.
Ja, hoffen wir es mal nicht schon wieder. Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so gesund. Ja, also man merkt schon irgendwie, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich hatte es heute witzigerweise beim Mittagessen davon, man hat so das Gefühl, man braucht Geld und zieht es dann irgendwie aus allen möglichen Ecken und Enden. Könnte ja nachher nochmal ein Wort zur Beitragsbemessungsgrenze verlieren. Also man hat da schon so ein bisschen das Gefühl, man will jetzt da unbedingt mehr Steuereinnahmen haben. Ja, aber wie gesagt, die höchstrichterliche Rechtsprechung ist eigentlich klar. Der Bundesfinanzhof hat 2021 schon gesagt, dass man sich eben jeder Methode bedienen kann, die geeignet ist, eben eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer nachzuweisen. So, also von dem her sind die Sachen ja eigentlich geregelt. Und jetzt, wenn jetzt auch diese neue Regelung kommt, ja, ich meine, selbst wenn jetzt nicht DIN zertifiziert sind, wie es im BMF-Schreiben gefordert wird, vom 22.02., ja, die Frage ist, wenn man dann vor das Gericht zieht, ob man dann nicht doch Recht bekommt. Ja? Und man sieht es ja jetzt, Finanzgericht Münster haben wir angesprochen, aber es gibt ja viele weitere Finanzgerichtsurteile, die eben sehr für den Steuerpflichtigen sind, weil es aus meiner Sicht ja auch logisch ist. Ich meine, du kommst da mit einem Gutachter hin, mit einer DIN-Zertifizierung, der macht ein Gutachten. Ja, okay, ja, soll man dann vielleicht auch berücksichtigen. Ja? Aber naja. Naja, also irgendwie ist es klar, die Gerichte sagen, es ist klar und irgendwie jedes Jahr aufs Neue. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge, das vierte Jahr in Folge, wo die Sachen da diskutiert werden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, die letzten Jahre ist jetzt auch nichts passiert, jetzt passiert wieder nichts. Aber klar, man versucht es natürlich jetzt immer irgendwie durch die Hintertür, irgendwie durch eine siebte Verordnung von irgendwas, ja, das irgendwie reinzubringen. Jo, und dann gibt's ja, da gibt's ja noch eine neue Regelung, nämlich
Das Arbeitszimmer als Steuerfalle.
ja, sozusagen.
Ja, es ist vielleicht noch mal ganz kurz. Also es kann ja tatsächlich eine Steuerfalle sein. Wissen viele Selbstständige nicht, die eben sich selbstständig machen, beispielsweise als Gutachter für Immobilien oder wer weiß was. Ja, also es ist eigentlich völlig egal als was. Und wir haben ja glücklicherweise oft die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Und das heißt, viele nutzen natürlich auch ihr Arbeitszimmer zu Hause, um von dort aus ihrer selbstständigen Tätigkeit nachzugehen. Und da ist man natürlich dann sofort, kommt man auf die Idee zu sagen, na Moment, ich habe ja hier ein Arbeitszimmer, vielleicht in meinem Einfamilienhaus, was mir auch gehört, oder in meiner Wohnung, die mir gehört. Also entscheidend ist, dass es hier eben ein Wohneigentum gibt. Dort befindet sich ein Arbeitszimmer oder ein Lager oder ein Fotostudio, was weiß ich, ja, kann alles Mögliche sein. Und dann nutzt man das ja auch für seinen Betrieb. Und jetzt gibt es natürlich eine Regelung, die insgesamt natürlich sinnvoll ist, die sagt, naja, du als Gewerbetreibender oder Freiberufler hast ja ein Betriebsvermögen. Da gehört alles dazu, was du betrieblich nutzt. Dein MacBook, dein Firmenwagen gegebenenfalls, dein Warenbestand, aber dann eben vielleicht auch dein betrieblich genutztes Arbeitszimmer. Und viele werden sich, glaube ich, den Folgen gar nicht so bewusst, weil wenn das jetzt so ist, dass das Arbeitszimmer zu diesem Betrieb gehört, dann ist natürlich diese ganzen schönen Steuervorteile, die man als Privateigentümer hat, wie zum Beispiel, dass man das Ganze nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann oder wenn man es privat nutzt, ja sowieso immer steuerfrei verkaufen kann, das fällt weg, weil diese Befreiung gibt es bei Betriebsvermögen nicht. Das heißt, viele Selbstständige, manche haben ja auch schon gesagt, ja, setzen wir die Kosten für das Arbeitszimmer lieber nicht bei der Steuer an, damit das Finanzamt gar nicht weiß, dass ich hier ein Arbeitszimmer nutze. Ich meine, das ist eigentlich auch falsch, ne? Sollte man nicht machen, aber das ist schon für viele ein Problem, wenn man das dann durchschaut, weil man sich natürlich diesem Problem nicht aussetzen will, dass man irgendwann, wenn man die Selbstständigkeit wieder aufgibt oder vielleicht dann so groß wird, dass man sich ein eigenes Büro leisten kann und das Arbeitszimmer nicht mehr nutzt, dann muss man das ja wieder aus dem Betrieb entnehmen und für eine mögliche Wertsteigerung in dieser Zeit, die ja bei Immobilien jetzt nicht unwahrscheinlich ist, dann plötzlich Steuern zahlen, ne? Also schon ein großes Thema. Und da gibt es eben zum Glück, kann man sagen, aber vielleicht auch nicht, kommen wir gleich zu, gibt es eine Erleichterung momentan in der Einkommensteuerdurchführungsverordnung. Die sagt, dass wenn man eben ein Grundstück hat, das man für seinen Betrieb nutzt, das aber von untergeordnetem Wert ist, dann gibt es letztendlich eine Bürokratievereinfachung, dann sagt man, okay, du hast ein Wahlrecht, du musst dann dieses Arbeitszimmer nicht in deinem Betrieb ansetzen. Und diese Voraussetzungen sind so ein bisschen gar nicht so einfach zu entscheiden, weil es gibt zwei Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Erstens darf das Arbeitszimmer, also der Anteil des Arbeitszimmers am gesamten Haus, das man besitzt, nicht mehr als 20.500 Euro ausmachen und nicht mehr als ein Fünftel des Wertes des gesamten Grundstücks betragen. So, das heißt, da gibt es natürlich jetzt gleich mehrere Dinge, die gar nicht so einfach zu bestimmen sind, nämlich zum Beispiel, wie viel ist denn das Grundstück überhaupt wert? Ja, ist ja gar nicht so einfach zu beantworten, ja. Braucht man ja im besten Fall ein Gutachten, wenn man jetzt nicht gerade frisch das gekauft hat. Und das heißt, da gibt es oft Streit, ne? Oder es ist unklar zu sagen, wann ist denn diese Bedingung erfüllt und wann nicht. Und das macht vielleicht wirklich Sinn, das anzupassen. Also außerdem natürlich diese 20.500 Euro, ich weiß nicht, dass diese Einkommensteuerdurchführungsverordnung ist von 1960. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wann das letzte Mal geändert wurde, aber seitdem ich mich mit Steuern beschäftige, gibt es diesen Wert schon immer, meine ich. Also mindestens seit 10 Jahren ist das Ganze hier nicht angepasst worden, was natürlich jetzt auch angesichts der gestiegenen Immobilienpreise irgendwie längst überfällig ist. Und da sagt man jetzt eigentlich eine ganz gute Sache, also diese Verordnung hat auch was Gutes, ja, oder zumindest bis jetzt. Man sagt dann, okay, wir setzen diese Wertgrenze anders an und wir sagen, pass auf, wir gehen erstmal nur nach den Quadratmetern. Wenn diese Fläche des Arbeitszimmers weniger als 30 Quadratmeter beträgt, was ja schon, ne, also wer so ein großes Arbeitszimmer hat, der kann schon was auf sich halten, ja, also das haben ja die meisten wahrscheinlich nicht, der darf das Wahlrecht wählen, ne? Also der kann dann sagen, okay, ist ja nur das Arbeitszimmer, ich setze das nicht an und das ist auch okay, da muss ich mich mit dem Finanzamt nicht drüber streiten. Wenn die Fläche größer ist als 30 Quadratmeter, muss man zusätzlich noch eine Wertgrenze von 40.000 Euro prüfen, also die wurde jetzt gleich mal verdoppelt, ja, kennt man ja sonst von den Freibeträgen eher nicht, dass da gleich mal so ein großzügiger Aufschlag genommen wird, aber wahrscheinlich hier absolut überfällig. Ja, und das macht es natürlich viel einfacher. Man sagt eben, okay, unter 30 Quadratmeter, ich muss es nicht ansetzen, brauche ich auch nicht weiter mit dem Finanzamt über den Wert diskutieren. Wenn es größer ist, kann ich immer noch rauskommen, muss dann aber über den Wert diskutieren. Klingt jetzt erstmal soweit ganz gut, oder? Was sagst du?
Ja, absolut. Bis jetzt.
Ja, genau. Jetzt gibt es natürlich noch einen Haken, ja, und der hat es auch in sich. Das Finanzamt lässt sich diese Vereinfachung natürlich auch was kosten, ja. Die sagen dann, wenn du dich dafür entscheidest, dein Arbeitszimmer nicht zu berücksichtigen bei deinem Betriebsvermögen und du deswegen dein Arbeitszimmer ja nach 10 Jahren oder was müssen ja gar keine 10 Jahre sein, gegebenenfalls also weiterhin steuerfrei verkaufen kannst und Wertsteigerungen nicht versteuern musst, dann darfst du aber Kosten, die mit diesem Arbeitszimmer in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Zinsen, die du an die Bank zahlst, Grundsteuer und so weiter, die darfst du jetzt dann nicht mehr steuerlich geltend machen. Das war bisher immer der Fall. Ja, also gibt es dann hier auch gleich wiederum eine Einschränkung. Und das kann man sicherlich auch kritisieren, ne? Weil ganz, ganz offensichtlich gibt es ja dann bei diesem Fall jemanden, der eben ein Arbeitszimmer hat, das für seinen Beruf braucht, hat vielleicht gar keine andere Möglichkeit, irgendwo zu arbeiten und soll jetzt die dafür entstehenden Kosten nicht mehr steuerlich ansetzen können, einfach nur, weil er sonst sagt, ich will so eine kleine eine Erleichterung haben und das nicht in meinem Vermögen ansetzen müssen. Glaube ich, kann man sich drüber ärgern, wenn das so kommt, oder?
Absolut, absolut, ja.
Ja, also denke auch, dass man da nochmal drüber nachdenken darf, ob man hier das vielleicht wieder rausstreicht, dass man die Vereinfachung umsetzt, aber weiterhin die Möglichkeit erlaubt, dann Kosten anzusetzen. Weil man darf ja nicht vergessen, die Steuerbelastung orientiert sich nicht nur am Steuersatz, ja, über den man oft spricht, sondern auch bei der Frage, was kann man denn als von den Einnahmen als Ausgaben abziehen? Und wenn man das eben immer weiter einschränkt, dann hat man natürlich auch irgendwie, wie wir es vorhin schon genannt haben, eine Steuererhöhung durch die Hintertür, ja.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, viele sagen ja, früher waren irgendwie die Spitzensteuersätze viel höher. Ja, man konnte halt auch mehr absetzen. Ne?
Und hat man mal einen Filmfonds gekauft.
Ja. Oder sowas, ja. Absolut. Ja, da gab es einige Modelle, die man da gefahren hat. Ja, also man sieht irgendwie, Steuerentlastungen sind jetzt nicht so On Vogue. Es hat eigentlich gut angefangen mit den ganzen E-Auto-Sonder-AFA-Geschichten, aber jetzt machen wir so ein bisschen eine eine Rolle rückwärts. Ja.
Man ein bisschen überpaced und das Haushalt noch unterschätzt, glaube ich.
Das so, das, dieses Gefühl habe ich auch. Ja, auch bei den Beitragsbemessungsgrenzen. Ich meine, klar, da gibt es einen gesetzlichen Mechanismus, der
sag
das.
Sag doch nochmal, was das ist, Beitragsbemessungsgrenze,
ja,
für die,
also,
die das nicht kennen.
Also bei Steuern zahlt man ja, egal wie viel man hat, immer mehr. Ja, es gibt keinen Punkt, wo man dann auf den darauffolgenden Euro, den man Gewinn macht, keine Steuern mehr zahlt. Bei den,
das wäre doch mal geil.
Das wäre eigentlich ganz geil. Ja, so,
da könnte doch die FDP mal wieder aus den Ruinen auferstehen.
Ich weiß nicht,
mit diesem Vorschlag.
Ob die jemals wieder auferstehen werden. Ja, also es gibt dann bei den Sozialversicherungen tatsächlich einen Punkt, wo man dann nicht mehr Sozialversicherungsbeiträge zahlt. Irgendwann ist dann mal Schluss, und zwar aktuell in der Renten- und Arbeitslosenversicherung bei 8.050 Euro pro Monat, also schon relativ hoch. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung ist es ein bisschen niedriger. Die Beitragsbemessungsgrenze ist bei 5.512 Euro. 50, das heißt, wenn man jetzt da drüber verdient, das nehmen wir an, man verdient statt 8.050 Euro 8.150 Euro, dann zahlt man klar auf diese 100 Euro noch Steuern, auch nicht zu knapp, aber eben keine zusätzlichen, zumindest Sozialversicherungsbeiträge mehr. Und die Grenzen sollen jetzt angehoben werden bei der Renten- und Arbeitslosenversicherung auf 8.450 Euro und bei der Kranken- und Pflegeversicherung auf 5.812,50 Euro. Das ist auch ein gesetzlicher Mechanismus, ja, aus dem Sozialgesetzbuch 659, glaube ich. So, ich habe es jetzt
also
nicht auf.
Wer das zitieren kann, den
ja,
ich total.
Ja, sagen wir so, ich hoffe, es stimmt. Ja, also ich habe es jetzt hier nirgends stehen, deswegen, es war jetzt sehr aus der Hüfte. Also kann das sein, stimmt nicht. So offen und transparent bin ich, kann man doch mal nachchecken im Faktencheck. Das heißt, irgendwo ist es klar, dass es erhöht wird, aber man muss schon fairerweise sagen, letzten Jahr ist ein bisschen ausgeufert, ich meine jetzt zum 1. Januar dieses Jahr, plus 6,5%. Ja, also das ist schon ordentlich. Und jetzt diese Anhebung ist roundabout bei 5% und natürlich in absoluten Beträgen schon ordentlich. Ja, also ich habe es mal ausgerechnet. Es sind dann, kommt natürlich drauf an, ja, wie weit dann auch das, der Verdienst dann hochgeht, aber so im Extremfall, also für den Arbeitnehmer 830 Euro pro Jahr, das ist schon ordentlich, nur durch diese Anpassung jetzt, die geplante von 25 auf 26, und dann kommen ja noch die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung dazu. Also wenn man das natürlich mal auf alle Leute, die da drüber verdienen, rechnet, das ist schon ein ordentlicher Betrag. Und ja, 2023, 2024 waren wir immerhin noch unter 4%. Auch bei 3, irgendwas, ja, aber klar, jetzt zum 01.01.2025 6,5%, jetzt dann 26 bei etwa 5%, das ist dann schon ordentlich. Und halt auch am Ende ist es weniger Nettogehalt. Ich meine, der Arbeitnehmer, den interessiert es ja nicht, warum. Also der typische Arbeitnehmer, warum jetzt weniger ausgezahlt wird aufs Konto am Monatsende, ob das jetzt Steuern sind, Lohnsteuer, irgendwie Soli oder Sozialabgaben, am Ende kann ich das Geld nicht ausgeben. Es wird nicht ausgezahlt. Im Gegensatz zum Arbeitnehmer ist es eigentlich für den Arbeitgeber noch schlimmer als die Steuern, weil der zahlt auch Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Und wenn man sieht, dass man jetzt schon über 100 Milliarden Euro jedes Jahr in die Rente zusätzlich an Steuergeld pumpt, da sieht man, wie anfällig dieses System ist. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Rentner in Deutschland mit dem Lamborghini durch die Gegend fahren. Das wäre ihnen ja noch gegönnt. Aber das ist schon, also die Sozialversicherung und der Aufbau des Sozialsystems ist mit, auch wenn man den Bundeshaushalt anguckt, ist ja der größte Punkt, ist ja die Rentenversicherung. Ja. Das ist schon also ein Problem. Ja.
Mhm. Ja, du bekommst ja eigentlich dann auch nicht mehr Leistung, ja, also bei der Krankenversicherung ja sowieso nicht, okay, und bei der Rente ja vom Prinzip schon, du zahlst irgendwie mehr ein und aber ob das jetzt wirklich, das wird ja nicht kapitalgedeckt irgendwo für dich angelegt und das Geld hast du dann, sondern es wird ja genommen, um jetzt einfach irgendwelche anderen Ränder davon zu bezahlen, was ja auch okay wäre, wenn das mit der Demografie in Ordnung wäre, aber ist es ja nicht, ne? Man weiß ja, dass wenn man das jetzt einzahlt, dass eben, sagen wir mal, unser Alter, keine Ahnung, so um die 40, dass da jetzt in 30 Jahren, wenn wir in Rente gehen, da jetzt nicht mehr so viele sein werden, die das dann bezahlen. Also stellt man sich die Frage, das, was ich jetzt einzahle, das ist ja dann weg. Das wird jetzt für andere ausgegeben, okay. Aber ich weiß halt genau, es kommen ja keine neuen nach, die das dann für mich zahlen. Also ist es ja eigentlich verloren. Also insofern würde ich sagen, dass alle das als zusätzliche Steuer oder Steuer ist es, wie gesagt, nicht, aber eine Abgabe, die man, für die man nichts bekommt, bewerten kann, ja. Und ich glaube, dass die Begründung ist ja auch, dass die Bruttolöhne irgendwie entsprechend gestiegen sind. Wahrscheinlich ist das auch so, oder das ist sicherlich so. Aber ich glaube, für alle, die dann plötzlich jetzt weniger netto ausgezahlt bekommen oder eben auch für die Arbeitgeber, die vielleicht in Branchen sind, in denen es Herausforderungen gibt, das sind ja gerade viele so Auto, Chemie und so weiter, ist das vielleicht nicht so lustig, ne? Dann immer noch mehr dann zahlen zu müssen, weil sich natürlich die Überlegungen dann vielleicht auch zu sagen, ja, ich kann ja auch woanders vielleicht meine Produktion machen, immer weiter verschärfen. Also ich glaube, das ist jetzt sicherlich nicht das, woran man hier so eine Koalition krachen lassen sollte, aber ich habe es ja schon mehrfach gesagt, irgendwie mir fehlt dann so ein bisschen langfristig der Plan, ja, wie will man denn dann in den nächsten Jahren diese Haushaltslöcher, die ja immer wieder dann aufkommen werden und dann eben noch verbunden mit zusätzlicher Zins- und Tilgungslast aus den neuen Schulden, wie will man die dann eigentlich stopfen? Das fände ich irgendwie cool, wenn da mal jemand einen Vorschlag macht.
Ja, also dann Vorschlag
2030.
Ja, ja. Ich glaube, das ist ja schon auf dem Tableau. Also ich glaube, jetzt hier nach der Sommerpause wird einiges da kommen. Aber klar, die Grundstruktur steht. Also ob man da so viel ändern kann, ist ja die andere Frage.
Also ich habe gelesen, dass Bärbel Baas jetzt eine Kommission machen soll, um Sozialversicherungs Kosten einzusparen. Ich weiß nicht, also wenn ich das gelesen habe, ich gedacht, das ist ein schlechter Scherz, oder? Weil da erwarte ich mir jetzt nicht so viel, ja.
Was kann man machen? Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Die Versicherungspflichtgrenze, ja, die steigt auch. Also ab wann man in die private Krankenversicherung wechseln kann. Ja, oft ist es ja so, dass eigentlich schon verrückt, in Deutschland hat man besseres Leistungsangebot und zahlt weniger. Ja. Also das ist eigentlich auch schon verrückt. Die soll auch steigen von aktuell 6.150 Euro im Monat auf dann 6.450 Euro pro Monat, dann ab dem Jahr 2026, das vielleicht noch zur Vollständigkeit halber erwähnt. Wenn man die überschreitet, kann man eben die private Krankenversicherung wechseln.
Was ist denn eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel 6.200 Euro verdienst, in die private Krankenversicherung gewechselt bist und jetzt wird die Grenze angehoben? Das gilt dann wahrscheinlich noch für zukünftige Wechsel, oder?
Weißt du? Ja, wenn man nicht mehr die Versicherungspflichtgrenze erreicht, ja, dann endet die Versicherungspflicht beziehungsweise tritt die Versicherungspflicht in die gesetzliche Krankenversicherung, die GKV, ein. Also beispielsweise, wenn man jetzt dieses Jahr noch drin ist, nächstes Jahr dann aber nicht mehr, dann muss man sich wieder bei der gesetzlichen Krankenversicherung anmelden. Ja. Die Versicherungspflicht beginnt dann mit dem Kalenderjahr, in dem das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt die neue Grenze nicht mehr überschreitet. Also vielleicht dann ab dem 1. Januar 2026, da muss die Krankenversicherung, die private, beendet werden und eben dann mit dem Jahresbeginn die Anmeldung der GKV gemacht werden. Es besteht aber dann die Möglichkeit, sich von der Versicherungspflicht in der GKV befreien zu lassen und in der PKV zu bleiben. Aber dabei muss man, glaube ich, das aktiv und innerhalb von 3 Monaten bei der GKV beantragen. Also man hat auf jeden Fall dann zu tun, wenn die Versicherungspflichtgrenze überschritten bzw. unterschritten wird. Ja.
Naja, spannendes Thema auf jeden Fall, ja, auch mit den Versicherungsbeiträgen und den Beitragsvermessungsgrenzen. Ich glaube zwar, also da, ich hoffe, dass diese Geschichte mit den Kaufpreisaufteilungen noch gestoppt wird und man da eine bessere Lösung findet. Ich vermute mal, zu den Beitragsvermessungsgrenzen Erhöhungen wird es wohl kommen, ja. Da gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu diskutieren.
Da bin ich auch der Meinung. Aber vielleicht werden die Kaufpreisaufteilung und die Restnutzungsdauergutachten einfach so gelassen, wie sie sind, bevor es dann die Gesetze oder die Gerichte regeln. Ja. Gut, ja, sehr
Alles klar,
gut.
Fabian. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank für den
So schaut's
Austausch.
aus. Ja, danke auch. Ciao, ciao.
Mach's gut, tschüss.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.